Kapitel 6. In der Küche brodelte Wasser in einem großen Topf. Mom hatte die Ellbogen auf die Anrichte gestützt und blätterte in einer Frauenzeitschrift. Ihr Rotweinglas war bis auf einen Schluck leer. »Tut mir leid, wegen gerade eben...« Nick musterte seine Mutter von hinten. Sie hatte sich zwei orange Strähnen ins Haar gefärbt. Die waren neu und gefielen ihm nicht. »Es gibt Nudeln mit Fertigsoße«, sagte sie, ohne aufzusehen.
»Mehr schaffe ich heute nicht mehr«,
sie gähnte. »Was war das denn, wobei ich dich eben so empfindlich gestört hab?« »Ach, nichts. Tut mir leid, ich hab mich idiotisch benommen.« »Stimmt.« Mom drehte sich zu ihm um und lächelte. »War wohl gerade spannend.« »Ja.« Er fühlte sich verpflichtet, etwas ausführlicher zu werden. »Ich habe es heute neu bekommen, ein Adventure-Spiel. Wirklich nicht schlecht.« Seine Mutter schüttete die Nudeln in das kochende Wasser. »Ich hoffe, du hast auch was für die Schule getan.« »Sicher«, sagte Nick und verbarg sein schlechtes Gewissen hinter einem Lächeln. 23 Uhr. Das Summen der Glühbirne über dem Schreibtisch. Ein einparkendes Auto in einer nahen Straße. Und die erschöpfte Ruhe in einer Wohnung, in der es nach Tomatensoße mit Knoblauchpulver roch. Nick hatte nach dem Essen noch schnell seinen Essay für Englisch hingeschmiert. Jetzt schaltete er den Computer an und startete Erebos. Er wartete minutenlang voller Nervosität darauf, dass das Schwarz des Bildschirms verschwinden und die rote Schrift erscheinen würde. Merkte erst, dass er die Luft angehalten hatte, als er sie beim Starten des Spiels erleichtert ausstieß. Die nächtliche Landschaft ist ihm fremd. Das ist nicht der Wald, in dem er die Grabräuber erschlagen, und nicht die Stelle, an der er gegen den Troll gekämpft hat. Es ist Heideland, ein wenig hügelig. Da und dort steht ein Baum. Der Grabräuber! Sarius fällt ein, dass er noch nicht überprüft hat, ob ihm all die erbeuteten Schätze erhalten geblieben sind. Er wirft einen Blick in sein Gepäck und seufzt zufrieden. Die Schüssel ist da, der Helm, der Dolch, das Amulett. Den Helm will er gleich aufsetzen, doch ärgerlicherweise klappt das nicht. Er geht ein Stück weiter durchs Knistern der Heidegras, wieder einmal ohne Hinweis auf ein Ziel. Er wünscht sich die Musik herbei oder Stimmen, aber da ist nur die leichte Brise des Nachtwinds und ein entferntes Rauschen. Diesmal zögert er nicht, er folgt dem Geräusch und stößt schon bald auf einen Fluss, der in der nächtlichen Landschaft hellblau und unnatürlich leuchtet. Sarius hält Ausschau nach einem Feuer. Ohne Feuer keine Gespräche, ohne Gespräche keine Informationen. Er könnte es selbst eins entfachen, die Fähigkeit hat er schließlich. Vielleicht würde das Licht jemanden anlocken und sie könnten sich unterhalten. Sarius platzt fast vor lauter unausgesprochener Fragen. Dann erinnert er sich aber, dass Sapu-Yapu sein Feuer erst angemacht hat, nachdem der Bote mit den gelben Augen es erlaubt hatte. Besser keine Regeln verletzen. Er wandert lange, bis er in einiger Entfernung einen Lichtschein zu sehen glaubt. In seine erste Freude mischt sich Unbehagen. Sarius allein im Wald fühlt sich sehr angreifbar an. Er zieht sein Schwert, kommt sich sofort lächerlich vor und steckt es wieder ein. Jeder seiner Schritte erscheint ihm verräterisch laut. Als das Feuer in Sicht kommt, atmet er auf. Die Szene wirkt friedlich. Nur zwei Gestalten stehen im flackernden Licht, ein Dunkelelf und ein Vampir. Er kennt sie beide nicht. »Hi, ist hier noch ein Platz frei?« Der Dunkelelf, der Xoho heißt, tritt einen Schritt zur Seite. »Klar ist hier Platz! Sogar für eine Eins!« »Wie heißt du?« »Sarius!« »Scheiße, das erinnert mich an Latein!«
»Keine Hinweise auf die Welt außerhalb von Erebos!«
warnt ihn der Vampir, dessen Name Drizzle lautet.
»Sonst kriegst du vom Boten so heftig eins auf die Finger, dass du kein Schwert mehr halten kannst!«
»Drizzle!« Der Name ist Sarius schon einmal untergekommen, nur an den Zusammenhang kann er sich nicht mehr erinnern. Nachdenklich betrachtet er den blau leuchtenden Fluss. »Sagt mal, kann ich euch was fragen?« Drizzle bleckt die Fangzähne.
»Sicher! Ob du eine Antwort kriegst, sehen wir dann.«
Sarius überlegt genau, bevor er seine Frage stellt. »Wieso seht ihr, dass ich eine Eins bin, und ich kann eure Level nicht sehen?« Es ist Xoho, der antwortet. »Weil wir weiter sind als du. Man sieht immer nur die Level der Schwächeren.« »Wenn ich also eine Zwei bin, erkenne ich die Einsen.« »Genau.« Endlich mal eine brauchbare Information. Freudig schiebt Sarius die nächste Frage nach. »Wie werde ich eine Zwei? Ich kann nirgendwo meine Punkte sehen oder eine Fortschrittsanzeige.« »So läuft das auch nicht. Du musst warten, bis er denkt, dass du reif bist.« »Er?« Von Xoho kommt keine Antwort mehr, was Drizzle zufrieden stimmt.
»Na, endlich hältst du die Klappe. Du weißt genau, wir sollen nicht so viel quatschen.«
»Ich hab doch keine Geheimnisse verraten«, verteidigt sich Xoho, während im Hintergrund Schritte zu hören sind. Eine Barbarin gesellt sich zu der kleinen Gruppe. Sie ist viel größer als Sarius. Dafür ist ihr Röckchen über den muskelbepackten Schenkeln aber witzig kurz. Über ihrer Schulter trägt sie ein normales Beil. Sarius überprüft ihren Namen. Tyrannia. Das lässt ja tief blicken.
»Tote Hose hier«, stellt sie zur Begrüßung fest. »Haben wir keine Quest?«
»Nein, siehst du doch«, antwortet Xoho.
»Okay, jemand Lust auf ein Duell?«
Tyrannia nimmt die Axt von ihrer Schulter und lässt sie einmal im Halbkreis sausen, nur knapp an Sarius' Brust vorbei. Drizzle hat für den Vorschlag nur Hohn übrig.
»Bist du bescheuert? Wir sind hier nicht in der Stadt und schon gar nicht in der Arena. Außerdem, mich mit einer Barbarin zu duellieren, da müsste ich schon hohl im Schädel sein, wie eure ganze Sippschaft. Prügel dich doch mit einem von den anderen Muskelhirnis. Irgendwann kriegt ihr schon mit, dass die Lebensenergie nicht von den Bäumen...«
Der Angriff kommt ohne Vorwarnung vom Wasser her. Mehr noch, es ist das Wasser selbst, das angreift. Die blau leuchtenden Fluten schlagen turmhohe Wellen und formen sich zu riesenhaften Frauengestalten, die mit einem Satz ans Ufer springen und alles in unwirkliches blaues Licht tauchen. Sarius reißt sein Schwert aus der Scheide, obwohl er am liebsten weglaufen möchte. Es ist Wasser, nur Wasser. Leider gehen auch seine Schläge durch die Leiber der Angreiferinnen wie durch Wasser. Sie sind zu siebt und stellen gegen Tyrannia, Drizzle und ihn eine erschreckende Übermacht dar. Xoho muss sich verdrückt haben, von ihm ist nichts mehr zu sehen. Sarius nimmt sich die kleinste der Wasserfrauen vor. Er schwingt sein Schwert gegen ihren Körper auf der Suche nach einer verwundbaren Stelle, doch da ist nichts. Seine Waffe gleitet nur mit einem leichten Klatschen durch ihr Bein, ihren Bauch, ihre Brust. Höher kommt er beim besten Willen nicht. Doch immerhin, denkt er, tun wir uns gegenseitig nicht weh. Ich ihr nicht, sie mir nicht. Im nächsten Augenblick macht die Frau einen großen Schritt auf Sarius zu. Nein, auf Sarius drauf und bleibt stehen. Ihr Bein umschließt ihn wie eine strahlend blaue Wassersäule. Der quälend zirrende Ton in seinen Ohren ist wieder da, bohrt sich in sein Gehirn. Er sieht, wie das Leben aus ihm weicht. »Ich ertrinke«, begreift er. Ein Schritt zur Seite, ein weiterer. Ohne Mühe folgt ihm die Riesin. Er ist in ihr gefangen, kann nicht heraus, egal wie wild er mit seinem Schwert um sich schlägt. Tyrannia hat es ebenfalls erwischt, während Drizzle sich zwischen die Bäume rettet. Sarius sieht ihm im Dunkeln verschwinden, will ihm nach, aber es klappt nicht. Die fünf Angreiferinnen, die keine Gegner gefunden haben, gleiten zurück in die Fluten. Das sieht er noch, während der hohe Ton in seinem Kopf unerträgliche Ausmaße annimmt. Feuerzauber, denkt Sarius. Feuer gegen Wasser. Er muss überlegen, was zu tun ist. Er hat noch nie Feuer gemacht. Doch es muss jetzt schnell gehen. Sein Gürtel ist schon fast zur Gänze schwarz. Schnell! Es zischt, es dampft. Mit einem Geräusch sturmgepeitschter Wellen lässt die Wasserriesin von ihm ab, fließt auseinander und vereinigt sich wieder mit dem Fluss. Einige Augenblicke später passiert bei Tyrannia das Gleiche. »Sie hat sich meinen Trick abgeschaut«, denkt Sarius ein wenig beleidigt. Zu seinem Ärger ist es um ihren Zustand weit besser bestellt als um seinen eigenen. Sie hat kaum die Hälfte ihrer Energie eingebüßt. Er selbst hingegen sieht erst jetzt, wie wenig Leben nur noch in ihm steckt und wagt kaum mehr, sich zu bewegen. Ohnehin lähmt ihn der hohe Ton, der, wie beim letzten Mal, mit seiner Verletzung einhergeht. Er wird wahrscheinlich abreißen, wenn das letzte bisschen Rot von seinem Gürtel verschwindet. Doch das darf nicht passieren, auf keinen Fall. Also jetzt kein Risiko eingehen. Sarius bleibt stehen, bewegungslos. Wer weiß, wahrscheinlich genügt jetzt schon ein schlichtes Stolpern, um ihn ins Jenseits zu befördern. Doch allem Anschein nach ist ihm keine Erholungspause vergönnt. Jemand nähert sich. Sarius kann Hufschläge hören. Ist es nur einer oder sind es mehrere? Nun bewegt er sich doch, zieht sein Schwert und geht langsam auf den Saum des Waldes zu. Drizzle ist vorhin dort verschwunden, das will Sarius nun auch. Mut kann er sich nicht mehr leisten. Verdammt, warum konnte er nicht gleich vorsichtiger sein? Er steht bereits im Schatten der Bäume, als er das gepanzerte Pferd des Boten erkennt. »Sarius«, hört er eine flüsternde Stimme, »komm hervor!« Der Bote bringt sein Reittier direkt auf der erloschenen Feuerstelle zum Stehen. Die gelben Augen unter der Kapuze blicken genau zu Sarius' Versteck. Er tritt nur zögernd aus dem Schutz der Bäume heraus. »Die Wasserwesen haben euch beträchtlich zugesetzt«, stellt der Bote fest. »Ja, du und Tyrannia, ihr habt euch ihnen allein entgegengestellt.« »Ja.« »Waren sonst keine Kämpfer in der Nähe?«
Sarius schweigt, aber Tyrannia gibt bereitwillig Auskunft.
»Drizzle und Xoho waren hier, aber die sind abgehauen.«
»Tatsächlich.«
Der Bote blickt zum Wald hin, in den die beiden Genannten sich gerettet haben. Dann greift er in seinen Mantel und holt einen kleinen Beutel hervor.
»Für dich, Tyrannia. Es sind 44 Goldmünzen, mit denen du dir beim nächsten Händler eine bessere Ausrüstung kaufen solltest. Wenn du von hier aus flussabwärts wanderst, kommst du bald in eine kleine Siedlung. Schere dich nicht um die späte Stunde, wecke den Händler und bestelle ihm, ich hätte dich geschickt. Für deine Gesundheit suche dir am Flussufer die rotblättrigen Kräuter.«
Tyrannia schnappt eilig nach dem Goldsack und macht sich auf den Weg.
»Sarius!«
Der Bote neigt sich im Sattel vor und streckt seine knöcherne Hand aus.
»Es steht schlecht um dich. Du solltest mit mir kommen.«
Die Geste des Boten erfüllt Sarius mit Unbehagen. Sie wirkt irgendwie gierig.
»Willst du mir helfen?« fragt er und bereut seine Worte im nächsten Moment. Sie klingen kindisch und albern.
»Wir helfen einander«, antwortet der Bote
und streckt seine Hand noch ein Stück weiter aus. Weil er keine Wahl hat und weil der Bote diesmal offenbar nicht daran denkt, ihm einfach eine Flasche Heiltrank zu überreichen, ergreift Sarius die dargebotenen Knochenfinger. Der Bote zieht ihn aufs Pferd, das schnaubt, auf der Hinterhand wendet und davonstiebt. Schon geht es Sarius besser. Das Geräusch ist verschwunden und die herrliche Musik hat wieder eingesetzt. Sie sagt ihm, dass alles gut werden wird. Es kann ihm nichts passieren. Er ist der Held in diesem Epos. Alles hier dreht sich um ihn. Er ist froh, dass er sich dem Kampf mit den 7 Wasserriesinnen gestellt hat und nicht davon gelaufen ist, wie Drizzle und Xoho. Das Pferd des Boten ist schnell. Sie galoppieren einen Waldweg entlang, der langsam ansteigt. An der rechten Seite werden die Bäume bald von großen Felsen abgelöst, die dunkel sind wie schmutziges Wasser. Der Bote lenkt sein Tier vom Weg weg, auf die Felsen zu. Im Näherkommen erkennt Sarius eingeritzte Zeichen im Stein, Botschaften, die er nicht entziffern kann. Vor einer Höhle halten sie an und steigen ab.
Der Bote deutet mit der Hand auf den Höhleneingang und Sarius tritt ein. Die innere Unruhe, die er beim Aufsteigen auf das gepanzerte Pferd überwinden musste, ist fort, und sie kommt auch nicht wieder, als er die Höhle betritt, die geräumig ist wie eine Kathedrale und in der jeder Schritt vielfach widerhallt.
»Du hast dich beachtlich geschlagen«, sagt der Bote.
»Danke, ich hab's auf jeden Fall versucht.«
»Es ist sehr bedauerlich, dass du so schwer verletzt wurdest. Einen weiteren Kampf wirst du nicht überleben.«
Nicht, dass Sarius das nicht wüsste. Doch so wie der Bote es sagt, klingt es, als wäre es nicht mehr zu ändern. Als wäre Sarius totgeweiht. Er zögert mit seiner Antwort und entschließt sich letztlich, sie in eine Frage zu verpacken.
»Ich dachte, wir wollten einander helfen.« »Ja, das war mein Vorschlag. Ich denke, du bist kein blutiger Anfänger mehr. Du solltest bereit sein für das zweite Ritual.«
Das ist mehr, als Sarius erwartet hat. Nach dem zweiten Ritual wird er eine Zwei sein, vermutet er.
»Ich werde dich also heilen und dir mehr Stärke, mehr Ausdauer und eine bessere Ausrüstung geben«, fährt der Bote fort. »Ist das in deinem Sinn?«
»Natürlich«, antwortet Sarius. Nun muss die Forderung des Boten kommen, der Preis, den er für all das zahlen soll. Doch der Bote schweigt, verschränkt die überlangen Fingerglieder ineinander, wartet.
»Und was kann ich für dich tun?« fragt Sarius,
als ihm die Pause zu lang dauert. Die gelben Augen seines Gegenübers leuchten auf.
»Nur eine Kleinigkeit, aber sie ist wichtig. Es ist ein Botengang.«
Sarius, der damit gerechnet hat, ein Monster besiegen oder gegen einen Drachen kämpfen zu müssen, weiß nicht, ob er erleichtert oder enttäuscht sein soll.
»Mach ich gern.« »Das freut mich. Folgendes trage ich dir auf. Fahre morgen nach Totteridge zur St. Andrew's Church. Dort steht eine uralte Eibe. In ihrer unmittelbaren Umgebung wirst du eine Kiste finden, auf der das Wort Galaris steht. Sie ist verschlossen. Du wirst sie nicht öffnen, sondern in der Tasche verstauen, die du mitgebracht hast. Damit begibst du dich zum Dolles Road Viadukt, dort, wo es über die Dolles Road führt. Du legst die Kiste ins Gebüsch unter einen der Bögen nahe der Straße. Verstecke sie so, dass nicht jeder Uneingeweihte sie sehen kann. Dann geh, ohne dich umzuwenden. Hast du alles verstanden?«
Sarius starrt den Boten wortlos an. Nein, er begreift gar nichts. Totteridge und Dolles Road? Die liegen in London, nicht in der Welt von Erebos. Oder doch? Er zögert, überlegt, fragt zur Sicherheit schließlich nach.
»Das heißt, ich muss deinen Auftrag in London erfüllen? In der Realität?« »Genau das heißt es, was immer Realität bedeuten mag.«
Der Bote blickt abwartend, doch Sarius hat keine schnelle Antwort parat.
»Das ist doch alles Unsinn. Er wird keine Kiste bei St. Andrews finden. Wie sollte das gehen?«
Andererseits, behaupten konnte er viel. Zum Beispiel, dass er den Auftrag genau wie beschrieben ausgeführt hätte.
»Gut, ich tu's.« »Das freut mich. Warte nicht zu lange. Wir sehen uns morgen, noch vor dem Mittag. Bis dahin muss deine Aufgabe erfüllt sein. Falls du mich enttäuschst.«
Zum ersten Mal, seit Sarius ihm begegnet ist, stiehlt sich ein Lächeln in die Züge des Boten. Als wüsste er um die Hintergedanken in Sarius Kopf.
»Falls du mich enttäuschst, ist dies unsere letzte Zusammenkunft unter freundschaftlichen Umständen.«
Mit einer grüßenden Geste wendet der Bote sich um und geht. Hinter ihm verschließt sich der Höhleneingang. Mit dem Spalt verschwindet auch das Licht. Schwärze. So undurchdringlich, dass Sarius nicht mehr weiß, ob er Teil dieser Dunkelheit ist oder ob er aufgehört hat zu sein. Am Ende sterben wir alle. Seltsam, dass die meisten solch ein Aufhebens darum machen, ob es nun früher oder später passiert. Die Zeit fließt wie Wasser und wir treiben mit, so sehr wir auch versuchen, gegen den Strom anzuschwimmen. Wie wohltuend es ist, das aufzugeben, die Tage und Nächte verfliegen zu lassen, den Gang der Welt nicht mehr zu sehen, zu hören oder zu spüren, in einer eigenen Welt zu leben, in der selbst geschaffene Regeln gelten, nicht mehr unzähligen Zielen nachzulaufen, sondern nur ein einziges zu verfolgen, stetig und konsequent. Oh ja, konsequent. Ich bin nicht mehr viel, doch ich bin konsequent. Was ich entstehen lasse, ist gut. Es ist so viel besser, als ich selbst bin. Eines der wenigen Dinge im Leben, denen ich noch Sinn abgewinnen kann, besteht darin, etwas zu erschaffen, das weit über das eigene Selbst hinaus wächst. Und es wächst. Wächst. Eben bemerke ich es. Ich war unaufrichtig, als ich sagte, es wäre mir gleichgültig, wie lange die Lebensspanne der Menschen um mich währt. Das ist es nicht. Doch mir liegt nichts an einer Verlängerung, im Gegenteil. Ich sitze hier und schleife mein Werkzeug, mit dem ich kürzen werde, was zu kürzen ist.